Ja, grüß euch, guten Morgen. Es ist schön, so viele Leute bei uns in der Gemeinde zu sehen. Ich weiß, im Sommer ist immer Urlaubszeit, sind viele Leute unterwegs, aber es ist schöner, dass so viele Leute heute bei uns zu Besuch sind. Auch ganz besonders, wenn ihr heute als Gast hier seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ich war auch die letzten paar Wochen ein bisschen unterwegs, deswegen habt ihr mich vielleicht nicht so oft gesehen. Aber es ist schön, wenn man wieder zurückkommt und sofort weiß, da ist man zu Hause, da ist man bei Gottes Familie und da gehört man dazu. Und ja, es war echt eine schöne Zeit bei mir in England, wo ich die letzten zwei Wochen war, bei der Gemeinde, wo ich bei einem ein Studium war und ein Praktikum gemacht habe. Die schenken auch immer wieder ganz viel Liebe und Zuneigung und Unterstützung. Und sie sind auch im Gebet für uns als Gemeinde. Und herzliche Grüße aus England darf ich eben weitergeben. Wir haben heute auch Gäste aus England hier, vielleicht später beim Kirchencafé findet ihr den einen oder anderen. Ja, in den letzten Wochen war ich aber nicht nur in England, sondern jetzt habe ich schon gesagt, auf Jungscherlager. Genau, über das Jungscherlager wollte ich euch erzählen. Das war nämlich, ich weiß nicht, Selin, hast du schon was erzählt vom Jungscherlager seitdem? Ein bisschen, okay, dann darf ich euch nochmal ein bisschen was erzählen. Und zwar war das Thema verbotene Geschichten. Und es ist um die Christen zur Zeit des Neuen Testaments gegangen und wie sie damit umgegangen sind, dass die Römer und ja, andere verschiedene Völker zu dieser Zeit sie verfolgt haben und immer wieder unterdrückt haben. Und wir haben uns die Frage gestellt, naja, was hat es damals für die Leute geheißen, als Christen zu leben oder Gottes Botschaft zu verkünden? Wie haben die das geschafft und was heißt es für uns? Und wir sind da, glaube ich, am Jungscherlager wirklich draufgekommen. Naja, wir haben heutzutage nicht Römer hier, aber trotzdem gibt es ähnliche Situationen, in denen wir uns finden, wo wir uns fragen, naja, wie kann es sein, dass Gottes Botschaft erfüllt wird in dieser Zeit? Wie können wir als Christen leben? Wie können wir Gottes Botschaft verkünden? Und diese Fragen möchte ich uns heute auch stellen. Und wie soll das gehen? Also nicht wie im Sinne von, welche Methode müssen wir jetzt anwenden als Gemeinde oder welche Technik, sondern eher, wie soll das überhaupt ausschauen? Wieher können wir in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in diesem Land als Christen leben und deine Botschaft verkünden? Und dazu schauen wir uns heute den Schluss vom 2. Timotheusbrief an. Wir waren ja die letzten paar Wochen im 2. Timotheusbrief und es ist auch ein Brief, der von Verfolgung bezeugt. Paulus, der den Brief an Timotheus geschrieben hat, der sitzt höchstwahrscheinlich in der Todeszelle. Und er ist wahrscheinlich in Rom hier und schreibt eben diesen Brief an seinen treuen Diener Timotheus. Man merkt sofort, wenn man den 2. Timotheusbrief liest, er ist ganz anders als Titus oder der 1. Timotheus. Er ist jetzt wirklich, er schüttet sein Herz aus. Jetzt geht es nicht mehr darum, was passiert mit den Gemeinden, wenn Paulus weg ist, sondern was passiert mit den Gemeinden, wenn Paulus tot ist, wenn die nächste Generation kommt. Und Paulus ermutigt dann den Timotheus und die Gemeinden, kommt zu dem Herrn, schaut sich Jesus und das Kreuz an und lernt ihn besser kennen. Paulus ist schon mal gefangen gewesen wahrscheinlich, wie er den Philipperbrief geschrieben hat, aber höchstwahrscheinlich ist er dann nochmal entlassen worden und hat dann eine Reise wieder zurück nach Griechenland in die Ägäis begonnen und da war in einigen Städten, wahrscheinlich in Troas, in Milet und in einer dieser Städte ist er wahrscheinlich dann verhaftet worden. Für seinen Glauben. Das ist ein bisschen Spekulation, aber im Text werden wir dann sehen, da gibt es ein paar Hinweise drauf, wieso er vielleicht dort verhaftet worden ist. Und jetzt sitzt er auf jeden Fall wahrscheinlich in Rom in der Todeszelle und schreibt diesen Brief. Lesen wir doch den Brief gemeinsam, den Schluss. Das ist 2. Timotheus, 4. Kapitel und ich lese von Vers 9 bis zum Schluss. Ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung lesen und wenn ihr die Bibel dabei habt, schaut doch mit und folgt dem Text. Vers 9. Versuche, so bald wie möglich zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Crescens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bei Carpus in Troas ließ ich meinen Mantel zurück. Bring ihn mit, wenn du kommst, und ebenso die Buchrollen, vor allem die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Nimm auch du dich vor ihn in Acht, denn er hat sich unserer Verkündigung aufs Heftigste widersetzt. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Er wird mich auch weiterhin für jeden feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüße Priska und Aquila, sowie die Familie des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus musste ich in Milet zurücklassen, weil er krank war. Versuche noch vor Anbruch des Winters hier zu sein. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia und alle anderen Geschwister lassen dich grüßen. Der Herr sei dir nahe. Gottes Gnade sei mit euch allen. Ich bete noch mal kurz für uns. Danke, Herr, dass dein Wort klar ist und dass dein Wort wahr ist und dass dein Wort auch heute in unserer Situation spricht. Bitte, Herr, öffne unsere Herzen und öffne dein Wort, dass wir es verstehen können und in unserer Situation anwenden können. Amen. Wenn ihr eure Bibel vor euch habt, dann schaut euch mal durch zum Vers 9. Da schreibt der Paulus nämlich gleich zum Timotheus, versuch zu mir zu kommen, beeil dich, komm sofort zu mir. Und dann ganz am Schluss der Stelle, im Vers 21, sagt er wieder, beeil dich, komm noch zu mir vor dem Winter. Und ich glaube, dass diese zwei Aufforderungen, beeil dich, komm doch zu mir, ein bisschen wie ein Rahmen sind in dieser Stelle. Und ganz am Anfang, ganz am Schluss sagt er ihm, was der Timotheus machen soll. Und dann in diesem Rahmen sind ein paar Verse drinnen, es ist wie ein dicker Rahmen bei einem großen Bild. Ja? Und in diesem Rahmen sind ein paar Verse drinnen, wo uns den Grund sagt, wieso der Timotheus kommen soll. Also er sagt ganz außen, beeil dich, komm zu mir. Und das sind die Gründe, wieso du zu mir kommen sollst. In der Mitte geht es dann um die Verfolgung. Das ist das Wichtige, da berichtet er dann von seiner Verhaftung, der Anhörung und der Enttäuschung, dass keiner bei ihm war. Aber Gott war trotzdem bei ihm. Das ist der Fokus dieser Stelle, das ist das Zentrum. Und auf das werden wir uns dann konzentrieren. Aber zuerst schauen wir uns das an, was außen steht. Die inneren und äußeren Umstände. Wieso der Paulus sagt, Timotheus, beeil dich, komm zu mir. Und dann schauen wir, wie es ihm bei seiner Verhaftung gegangen ist. Zuerst mal die inneren Umstände oder auf gut österreichisch, wo hat's gefunst in den Gemeinden? Was war das Problem? Wir lesen im Vers 10, dass der Demas nicht mehr da ist. Der Demas hat ihn verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Er war nicht mehr beim Paulus. Wir wissen nicht, hat er Angst gehabt vor dem Gefängnis, hat er Angst gehabt vor Verfolgung oder waren es einfach andere Sachen in dieser Welt, die ihn ja weggezogen haben vom Glauben, von der Gemeinde, von der Botschaft. Wir wissen es nicht, was den Demas dazu bewegt hat, die Gemeinde zu verlassen. Aber er hat den Paulus verlassen und er ist jetzt weg. Dann lesen wir noch weiter in Vers 10, dass der Crescens und der Titus weg sind. Wieso? Er gibt uns keinen Grund hier. Titus, wissen wir, gibt es einen Brief, wenn das der gleiche Titus ist, dann war er ein treuer Diener Gottes. Vielleicht war er auf einer Mission unterwegs. Wir wissen es nicht. Dann schauen wir weiter zu Vers 12, da redet er vom Tychikus. Und den Tychikus, den hat er nach Ephesus geschickt. Wenn der Timotheus weiterhin in Ephesus gedient hat, dann war der Tychikus vielleicht derjenige, der den Brief überbracht hat nach Ephesus. Aber wir wissen wieder nicht genau, wieso er dort ist. Auf jeden Fall war ein Auftrag, den ihm der Paulus gegeben hat. Der Lukas, in Vers 11 lesen wir, der ist da. Und da freut sich der Paulus drüber, aber anscheinend braucht er noch mehr Unterstützung. Anscheinend reicht es nicht, dass nur der Lukas da ist. Und deswegen sagt er, nimm doch auch den Markus mit. Wenn wir die Apostelgeschichte kennen, dann wissen wir, dass Paulus, Barnabas, Markus, da hat es ein bisschen was gegeben. Und da war es nicht so sicher, ob der Markus wirklich schon reif genug ist, dass er mitkommt auf die Reise. Jetzt sind's versöhnt. Jetzt hat Paulus seine andere Sicht auf den Markus. Und jetzt freut er sich, wenn der Markus zu ihm kommen kann. Und er sagt dann noch im Vers 13, bring doch den Mantel mit. Und er sagt, komm noch vor dem Winter. Also ist es kalt in der Todeszelle? Wer weiß, wie lange dort noch sein wird? Wer weiß, was passieren wird? Und bring die Bücher und Pergamente mit. Und das finde ich super, weil der Paulus ist ein Apostel, der durch den Heiligen Geist inspiriert Teile des Neuen Testaments geschrieben. Und trotzdem braucht er seine Bücher. Trotzdem braucht er seine Pergamente. Da freue ich mich, wenn ich ab und zu auch meine Bücher brauche und ab und zu was nachschlagen muss, wenn sogar der Paulus seine Bücher nach wie vor braucht. Schauen wir zum Schluss der Stelle. Wie haben gesagt, das ist ein Rahmen. Jetzt waren wir oben, jetzt schauen wir ganz unten hin. Vers 20 lesen wir mehr noch von anderen Leuten, die weg sind. Der Erastus, der ist in Korinth. Und den Trophimus, den hat er in Milet zurückgelassen, weil er krank war. Und dann haben wir einige Leute, die Grüße senden. Der Eubulus, der Pudens, der Linus und die Claudia. Wir wissen jetzt nicht, ob das auch Christen in Rom waren. Vielleicht waren sie in der Gegend, vielleicht haben sie Briefverkehr mit dem Paulus gehabt. Aber auf jeden Fall war da ein bisschen ein Netzwerk da, das ihn da unterstützt hat in seiner Situation. Gut, das waren jetzt einige römische und griechische Namen. Was soll das Ganze? Ich möchte jetzt mit der Situation von diesen Leuten ein bisschen einen Vergleich mit unserer Gemeinde und unserer Situation herstellen. Wisst ihr, auch in unserer Gemeinde gibt es Leute, die sind gerade nicht da. Es gibt Leute, die vielleicht wieder Demas von etwas anderes gezogen werden, weil sie die Welt, wie Paulus sie schreibt, wieder lieb gewonnen hat. Weil sie irgendwie so herausgefordert werden von der christlichen Botschaft, aber das dann nicht schaffen zu akzeptieren und nicht schaffen, in ihrem eigenen Leben umzusetzen und sagen, naja, das, was ich früher gehabt habe, mein Leben, vielleicht Job oder ihr wisst, was für Sachen es geben kann, die uns da wegziehen vom Glauben. Vielleicht haben sie das wieder lieb gewonnen. Dann gibt es andere Leute in der Gemeinde, die sind nicht da, weil sie krank sind. Wie geht's denen? Wie kümmern wir uns um die? Leute, die seit Monaten, seit Jahren nicht mehr in die Gemeinde kommen können, weil sie zu Hause bleiben müssen oder im Krankenhaus. Dann gibt es andere Leute, da wissen wir einfach nicht, wieso die jetzt nicht mehr da sind. Genauso wie in der Stelle gibt es einige, wo wir halt nicht wissen, wieso die nicht mehr da sind. Genauso gibt es auch bei uns in der Gemeinde Leute, die sind halt jetzt nicht mehr da. Keiner weiß wieso. Dann gibt es aber auch Leute, die sind nicht da und wir wissen, wo sie sind, weil wir sie ausgesandt haben. Und in den letzten paar Wochen und Monaten haben wir ein paar Leute ausgesandt. Ich denke jetzt vor allem an die Tlustos und auch die Naomi, die wir jetzt wieder nach England geschickt haben. Vielleicht kommt sie wieder, hoffen wir es mal. Es sind Leute, die wir ausgesandt haben, weil wir gesagt haben, da gibt es einen Auftrag für euch. Da gibt es einen anderen Ort, an dem ihr sein müsst. Und das ist gut. Also es gibt gute, es gibt schlechte Gründe, wieso Leute nicht mehr da sind. Andere Leute sind da, aber sie müssen vielleicht bald wieder gehen. Vielleicht sind es Flüchtlinge, die jetzt gerade das zweite Mal negativ bekommen haben und bald abgeschoben werden. Vielleicht gibt es Leute, die zwar da sind bei uns in der Gemeinde, aber nicht wirklich da sind. Leute, die vielleicht jeden Sonntag kommen, aber trotzdem nie so richtig anwesend sind. Wisst ihr, was ich meine? Oder Leute, die vielleicht nur ab und zu kommen, weil es halt irgendwas gibt, was sie noch davon hindert. Also ihr seht, obwohl wir da jetzt einige Namen und verschiedene Situationen in der Stelle und in diesem Briefschluss gesehen haben, man kann es durchaus mit unserer Situation und mit unserer Gemeinde vergleichen. Und wir haben ähnliche Herausforderungen. Soweit mal zu den Umständen innerhalb der Gemeinde. Schauen wir uns doch kurz an, was außerhalb sich noch getan hat. Und zwar schreibt der Paulus hier in Vers 14, dass Alexander, der Schmied, ihm viel Böses erwiesen hat. Er hat ihm viel Böses angetan. Wir wissen nicht viel von dem Alexander. In Apostelgeschichte 19 gibt es einen Juden namens Alexander, der da versucht, ein bisschen für Ordnung zu stiften. Vielleicht war das der Alexander, vielleicht auch nicht. Aber wir wissen nur, dass er dem Paulus etwas Schlimmes zugefügt hat. Normalerweise, und das ist nicht nur in christlichen Kreisen so, sondern überall in der Welt, Gutes wird mit Guten vergolten. Aber hier hat ihm Böses erwiesen und vielleicht sogar ihm verfolgt. Wahrscheinlich ist deswegen der Paulus sogar verhaftet worden in Troas. Weil dort hat er auch seine Sachen zurückgelassen, seinen Mantel, seine Bücher und Pergamente. Und den Timotheus warnt er jetzt und sagt, naja, wenn du durch Troas reist und meine Sachen mitnimmst, hüte dich vor dem Alexander. Pass auf, der hat mir schon einige Probleme bereitet. Der Paulus ist jetzt, wie gesagt, in Rom und der ist vor Gericht. Er hat eine Anhörung, vielleicht sogar vor dem Kaiser. Und es ist unglaublich, dass er hier schreibt, in Vers 16, das erste Mal, wie ich vor Gericht war, war keiner bei mir. Jahrzehntelang war der Paulus unterwegs, hat Gemeinden gegründet und war mit vielen Leuten im gesamten Mittelmeerraum in Kontakt. Und trotzdem war kein einziger bei seiner ersten Anhörung dabei. Was für eine unglaubliche Enttäuschung muss es gewesen sein für Paulus. Kein einziger ist ihm beigestanden. Keiner. Wir wissen jetzt nicht die Gründe. Wir können wieder nur spekulieren. Auch für den Paulus muss das ein Wahnsinn gewesen sein. Aber er sagt hier, in Vers 16 sehen wir, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Während er beim Alexander sagt, der hat mir Böses angetan und Gott soll ihm das vergelten, sagt er hier bei seinen Geschwistern, die haben mich zwar unglaublich enttäuscht, aber Gott soll es ihnen nicht anrechnen. Der Alexander, der war aktiv, der war aggressiv, der hat den Paulus verfolgt. Seine Geschwister, die Christen, die waren passiv, die haben sich nicht getraut. Und er sagt, der Herr möge es ihnen nicht anrechnen, ich habe ihnen vergeben. Aber Gott war trotzdem bei ihm und wir lesen, dass der Herr ihm zur Seite gestanden ist und Kraft gegeben hat, dass die Botschaft trotzdem erfüllt werden konnte. Und er hat ihn sogar vor einem drohenden Tod entrissen, wortwörtlich vom Maul oder vom Rachen des Löwen. Also vielleicht ist das wirklich wortwörtlich zu sehen, vielleicht hat es da schon die Todesstrafe gegeben, die drohend war und vielleicht ist er dann kurz davor nochmal gerettet worden oder vielleicht ist es einfach bildlich gesprochen, dass er weiß, sein Tod steht ihm bevor. Aber Gott war trotzdem dabei und er kann sagen, Paulus, habe dort gepredigt und Gottes Botschaft verkündet, sogar vor Gericht. Gott war bei mir. Es ist jetzt vielleicht nicht so leicht, dass wir das, was dem Paulus hier passiert ist, in unsere Situation übertragen können. Vorhin gesagt, bei uns laufen jetzt keine Römer mehr herum wie im Jungscherlager. Wir haben auch nicht die gleiche Verfolgung hier in Österreich, wie es damals die Christen erlebt haben. Zumindest nicht hier bei uns. Für Geschwister in anderen Erdteilen, in anderen Ländern stellt sich sehr wohl die Frage, wie können wir als Christen leben, wenn der christliche Glaube verboten ist in unserem Land, wenn es illegal ist. Manche von euch kennen die Organisation Open Doors und ja, da gibt es einige sehr, sehr schlimme Berichte von vielen Ländern, von Afghanistan zum Beispiel, wo kurz mal gesagt worden ist, das ist ein Land, das sicher ist für Christen und da können wir Leute hinabschieben. Und es ist offensichtlich so, dass man dort nicht als Christ an irgendeinem Treffen teilnehmen kann. Wenn schon als Botschafter, als Diplomat, irgendwo abgeschottet vom Rest der Welt. Aber für unsere Geschwister in anderen Ländern stellt sich sehr wohl die Frage, wie gehen wir mit Verfolgung um? Für uns die Frage vielleicht eher, wie gehen wir mit Opposition um? In unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Ich meine, wir müssen ehrlich sagen, in den letzten Jahren waren wir sehr gesegnet. Als Freikirchen, mit der Anerkennung der Freikirchen, als ja, anerkannte Gemeinden in Österreich und dass sogar der Staat erkannt hat, da gibt's viele Leute, die glauben das und die können wir anerkennen und die halten zusammen. Auch hier in Traun, glaube ich, sind wir als Gemeinde grundsätzlich wirklich gut angesehen von den Leuten, die rundherum wohnen. Aber es kann sich auch wieder ändern und das Blatt kann sich schnell wieder wenden. Wer weiß, wie es in den nächsten Jahren sein wird. Und genauso wie der Paulus jetzt sagt, naja, wie wird es weitergehen, wenn ich mal nicht mehr da bin? Vielleicht gibt es bei uns einige ältere Geschwister in der Gemeinde, die sich die Frage stellen, in 10, in 20, in 30 Jahren, wann immer nicht mehr da bin, wie wird es weitergehen mit der Gemeinde? Was wird die Gesellschaft machen? Also ihr seht, die Fragen, die sich der Paulus hier stellt, wie kann Gottes Botschaft weiterhin erfüllt werden? Und wie können die Gemeinden, die er gegründet hat, weiterhin als Christen leben? Die sind auch für uns heutzutage brennende Themen und Fragen. Also wir haben gesehen, die inneren und die äußeren Umstände, die sind ähnlich. Die Frage, die sich jetzt stellt für uns, genauso wie für Paulus, wie geht es weiter mit uns als Gemeinde? Was ist Gottes Antwort? Der Paulus hat berichtet, dass Gott ihm beigestanden ist. Und er hat ihm geholfen, um seinen Auftrag zu erfüllen, um seine Botschaft zu verkünden. Und er schreibt in Vers 18, er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Er ist zuversichtlich für die Zukunft. Er hat gesagt, weiterhin wird mich der Herr bewahren. Genauso wie er in der Vergangenheit mir immer beigestanden hat. Aber wenn es wirklich, wirklich schlimm war, er wird auch weiterhin dafür sorgen, dass seine Botschaft verkündet wird. Und dann schließt er diesen Vers, Vers 18, indem er schreibt, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Also nicht nur das Wirken in der Vergangenheit motiviert den Paulus für die Zukunft und soll uns für die Zukunft motivieren, weil wir gesehen haben, was alles schon in der Vergangenheit passiert ist. Nein, wir können auch jetzt in dieser Situation sagen, ihm gebührt die Ehre, weil es eben nicht unser Plan ist, sondern Gottes Plan und sein Anliegen, dass seine Botschaft verkündet wird. Er wird es zu einem Ende bringen. In der Bibel lesen wir immer wieder mal, vor allem in Jesaja, dass der Herr sagt, um meinetwillen habe ich das gemacht. Wegen meiner Ehre, wegen meines Namens habe ich das gemacht. Zu meiner Ehre habe ich sie geschaffen. Gott verherrlicht sich selbst und das ist nicht, weil, wenn wir als Menschen es sagen würden, weil wir egoistisch sind, sondern weil er eben der Einzige ist, dem die Ehre gebührt. Die gute Nachricht ist, dass Gott verherrlicht wird in unserem Leben, wenn wir ihn erkennen, wenn wir seine Herrlichkeit erkennen, wenn wir ihn besser kennenlernen, dann wird er verherrlicht in unserem Leben. Und wenn Gott sagt, mir gebührt die Ehre, dann ist es, weil er das Beste für uns will, weil das heißt, dass wir ihm die Ehre geben und dass wir ihn kennenlernen dürfen. Und deswegen konnte Paulus in der Todeszelle schreiben, wie am Anfang vom Brief sagt, ich richte meine Gedanken auf ihn aus. Er ist genug. Weil er weiß, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist am Kreuz. Und dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern wieder auferstanden ist von den Toten zu neuen Leben. Und dass er jetzt auch dieses neue Leben erfahren darf. Weil seine Sünden vergeben sind. Und weil er jetzt Teil von Gottes Familie ist. Deswegen kann Paulus sagen, er ist mir genug. Und Gott wird auch in unseren Umständen genug sein. Wir haben vorhin gesagt, es gibt einige Leute, die sind nicht mehr da in der Gemeinde. Wir wissen vielleicht nicht, wieso. Aber der Herr wird es zur rechten Zeit aufdecken. Und in der Bibel steht immer wieder mal, dass Gott wie ein Fels oder wie ein Eckstein ist. Manche Leute stolpern drüber, für andere ist es ein Fundament. Und genauso wird zur richtigen Zeit der Herr in deren Leben ein Fels sein und sich für sie oder für dich hier die Frage stellen, stolpere ich, stoße ich mich an dem Stein an oder wird er das Fundament meines Lebens sein? Dann gibt es andere Leute, die sind nicht da, weil sie krank sind. Ich möchte jetzt was Komisches machen. Ich möchte jetzt kurz zu den Leuten reden, die nicht da sind. Ihr könnt es trotzdem zuhören, aber ich möchte zu denen reden, die nicht da sind, weil vielleicht gibt es Leute, die sind nicht da, die hören sich die Predigt danach an oder die hören das von jemand anderem. Ich möchte euch, die jetzt nicht da seid, sagen, ihr seid trotzdem Teil von unserer Gemeinde. Ihr seid trotzdem Teil von unserer Familie. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin im Gebet unterstützt, auch wenn ihr krank seid. Auch wenn ihr zu Hause seid, auch wenn es euch wirklich schwerfällt. Und ich hoffe, dass euch der Herr Leute schickt und zur Seite stellt. Und vielleicht gibt es einige Leute hier, die eine Gebetserhörung sein wollen. Gut, jetzt rede ich wieder zu uns. Vielleicht machen wir uns, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich machen wir uns Sorgen um die Zukunft der Gemeinde. Aber auch hier sehen wir, Gott wird sein Volk bewahren. Wenn er dem Paulus in der Todeszelle trotzdem geholfen hat, sein Wort zu verkünden, dann kann er auch uns hier bewahren. Wenn Gott sagt, es geschieht alles zu seiner Ehre und er hat sogar seinen Sohn für uns gegeben, dann wird er auch jetzt alles tun, damit seine Botschaft weiterhin verkündet wird. Ich möchte jetzt schließend euch wirklich ermutigen. Gott wird auf eine souveräne Art und Weise sicherstellen, dass sein Wort verkündet wird, dass seine Botschaft weiterhin hinausgeht. Obwohl es vielleicht unbeliebt ist, obwohl es vielleicht Opposition gibt. Und er wird sicherstellen, dass seine treuen Diener sein Königreich betreten werden. Genauso wie der Paulus hier diese Hoffnung hat. Und diese Hoffnung ist auch unsere Hoffnung. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und ich möchte noch zum Abschluss nochmal beten für uns. Vater, danke, dass wir sehen können haben, dass dein Wort, auch wenn es vor 2000 Jahren niedergeschrieben worden ist, trotzdem in unserer Situation spricht. Herr, bitte sei ganz besonders mit Leuten, die nicht da sind, mit Leuten, die da sind, aber vielleicht nicht wirklich da sind oder nicht oft da sind. Sei mit denen, die immer da sind und denen es ein Anliegen ist. Und ermutige uns alle, Herr, dass wir wissen, dass die Zukunft dieser Gemeinde in deinen Händen ist und dass du Gutes vorhast nach deinem Willen. Aber wenn wir nicht wissen, wie das ausschauen wird, Herr, wir können darauf vertrauen, dass deine Botschaft verkündet wird und dass dein Plan fertiggestellt wird, so wie du es von Anfang an geplant und bestimmt hast. So wird es auch in Ewigkeit sein. Amen.